Es ist grundsätzlich so, je höher es geht in der Liga, desto mehr steigt nochmal die Intensität und die Geschwindigkeit und natürlich auch die Qualität der Gegenspieler. Das heißt, es werden weniger Fehler passieren, die man ausnutzen kann. Es werden vielleicht eigene Fehler schneller bestraft.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die neue Folge. Wir haben einen Fakt zu Beginn der Sendung bereits tot recherchiert, besser gesagt im Zusammenspiel mit meiner Kollegin Susanne Vetter. Hallo und unserem heutigen Gast, Trainer Tobias Schweinsteiger vom VfL Osnabrück, ebenfalls ein herzliches Hallo und danke für die Zeit. Wir sind bei 199 angekommen, die 199. Folge eigentlich. Die 200. ist dann schon zum Zweitligastart, der in der kommenden Woche ist. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Tobias Schweinsteiger heute bei uns ist. Susanne, du hast heute die Trainingseinheit beobachtet und auch die letzten Tage und kannst gleich mal so ein bisschen deine Eindrücke sagen und fragen, ob du richtig liegst, wenn du den Trainer vielleicht gleich fragst, es steigt schon langsam die Spannung, oder?
Ja, ich glaube, die Spannung steigt und das sieht man auch deutlich am Training und vor allem war jetzt waren die letzten beiden Trainings auch ganz schön intensiv. Also heute hatten wir ja noch einen Termin hinterher, Benjamin. Ne? Ich kam ein bisschen zu spät, tut mir sehr leid, aber ihr habt einfach so lange trainiert. Über 2 Stunden oder knapp 2 Stunden. Da ist auch hin und wieder mal noch ein lauterer Ton auch gefallen. Ich glaube, zwischendurch waren sie mal nicht so ganz so zufrieden, Herr Schweinsteiger, mit der Schnelligkeit zwischen den Übungen.
Ja, grundsätzlich ist es nicht im Sinne, dass wir 2 Stunden trainieren, aber trotzdem, um unsere Inhalte reinzukriegen und vor allem die Intensität hochzuhalten, müssen wir halt oft Pausen machen. Und ja, trotzdem soll es nicht zu lange dauern und das ist immer auch Anreiz für uns als Staff, gut vorzubereitet sein, alles zu sehen, zu wissen, was ist die nächste Übung, den Aufbau schnell zu regeln. Leider haben wir nur einen Trainingsplatz, das heißt, wir müssen viel umbauen während den Einheiten, deswegen zieht sich's immer ein bisschen und passt aber auch, weil die Jungs, glaube ich, sind dann froh um die Pausen.
Ja, und heute war dann noch, das können wir noch ergänzen, ein neuer Spieler dabei, gestern vorgestellt worden, hat den Vertrag unterschrieben am Abend, heute Morgen offiziell verkündet. John Verhoek ist da von Hansa Rostock gekommen, ein Mann mit ganz, ganz viel Erfahrung. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass er ein ganz neues Profil mitbringt, was ihnen ganz gut tut im Kader und was sie noch gesucht haben.
Ja, John ist grundsätzlich ein sehr, sehr guter Teamspieler. Das haben wir aus vielen Gesprächen auch mit Leuten, die ihn schon länger kennen, rausgehört. Und als sich dann die Chance ergeben hat, ihn zu kriegen nach der Vertragsauflösung in Rostock, haben wir natürlich unsere Fühler ausgestreckt, haben mit ihm Kontakt aufgenommen. Wissen um sein Spielerprofil, ist ein sehr, sehr guter Kopfballspieler, ein Spieler, der als Wandspieler extrem gut agiert. Der enorme Erfahrung hat, der auch eine gewisse Wildheit hat in seinem Spiel, was unserer Truppe gut tun kann und ein guter Charakter, der, denke ich, mit jedem zusammenspielen kann in der Mannschaft vorne. Ja, und das gibt uns einfach nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten in unserer Auswahl vorne. Kann den jungen Spielern helfen, die nächsten Schritte zu gehen, kann aber auch von uns profitieren als Staff, als Trainerteam, aber auch von der Mannschaft und vom Umfeld. Ist nochmal allen zu zeigen. Er hat das vor 2 Jahren mit 17 Toren überragend hingekriegt. Letztes Jahr, glaube ich, lag es nicht unbedingt an ihm, dass es von der Spielzeit her nicht mehr ganz so viel war. Und deswegen kitzeln wir ihn jetzt und freuen uns, dass er zu uns gekommen ist.
Einiges los in Rostock gewesen in der letzten Saison. Der Gegner am 4. Spieltag des VfL Osnabrück. Timo Beermann kennt ihn wohl ganz gut, haben wir erfahren. Hat er wohl auch da so ein bisschen so seine Kontakte spielen lassen, weil die waren ja in Heidenheim zusammen und dann war ja für ihn sogar auch mal Rostock vor Jahren im Spiel gewesen, so als Station. Jetzt ist es umgekehrt gekommen. Spielen sie zusammen, die 2 Jungs, ne?
Ja, klar haben wir von Eule natürlich auch ein paar Infos bekommen. Ich glaube, Eule und Johnny waren Zimmerpartner in Heidenheim. Deswegen, war auch für mich dann ganz, ganz nett, Johnny auch so ein paar Dinge zu fragen über Timo, die ich vielleicht noch nicht wusste. Und Dave Gnase kennt ihn aus Heidenheim noch. Erik Englert kennt ihn aus Rostock noch. Otschi Vried kennt ihn aus Pauli noch. Von dem her wussten wir über unsere Jungs, aber auch über unser Netzwerk, uns viele Infos einzuholen. Und was für uns das Allerwichtigste ist, dass er charakterlich reinpasst, dass er sich klar ist über die Rolle, die er spielen kann, die verschiedenen Rollen, die er spielen kann und kann die, glaube ich, alle optimal ausfüllen. Ja.
und hat, glaube ich, richtig Bock, Sie haben es gerade gesagt. Hat auch mehrfach betont, wie sehr er sich jetzt darauf freut, wie emotional es natürlich auch war, dieser Abschied aus Rostock. Klar, nach so langer Zeit, 4 Jahre hat er da gespielt, aber man hat ihm schon auch angemerkt, er hat jetzt so richtig Lust, da nochmal anzugreifen hier und es nochmal ja, ein bisschen auch allen zu zeigen, die ihn vielleicht schon abgeschrieben haben.
Ja, ich glaube, er hat auf Pauli gespielt, in Rostock gespielt, jetzt spielt er bei uns, ist überall emotionales Publikum. John ist ein Spielertyp, der dazu passt. Ja, er freut sich auf die Brücke. Gestern auch seine Family und die 3 Kids kennengelernt. Die freuen sich auch schon riesig drauf. Also es ist nicht so, dass er sich das überlegt hat und der Rest schwimmt einfach nur mit, sondern ja, ist vollends davon überzeugt, das bei uns jetzt zu zeigen, durchzuziehen, diese Chance zu nutzen. Und deswegen, solche Spieler wollen wir grundsätzlich bei uns haben, die Bock haben, für uns zu spielen, ja, und nicht schauen, wo kann ich das meiste Geld oder die längste Vertragslaufzeit und ja, wo habe ich vielleicht das gemütlichste Arbeiten, sondern die Jungs, die zu uns kommen, grundsätzlich wollen die sich verbessern, wollen nochmal einen Schritt gehen, egal ob sie 20 Jahre alt sind oder 34. Und deswegen, er hat richtig Bock drauf. Ja, damit müssen wir ihn ein bisschen noch in Form bringen. Er hat die letzten Wochen nicht ganz so viel mittrainieren dürfen bei Rostock. Muss sich in der zweiten ein bisschen fit halten. Und ja, aber das, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin.
Heute war er bei der Siegermannschaft des kleinen Turniers, das sie immer regelmäßig im Training spielen, dabei. Die dürfen dann ein Foto machen und bekommen ja von dem Zweitplatzierten und von dem Drittplatzierten geschenkt sozusagen. Oder was heißt geschenkt? Also das ist dann ein Preis, den sie überreicht bekommen. Ich glaube, heute ging es um ein Energy-Getränk und ein Sport-Energy-Getränk und ein Stück Kuchen für alle. Da gab es aber auch einen kleinen Zwist. Ist der Protest denn schon von dem Sportgericht verhandelt worden? Findet das noch statt oder ist das mit Ihrem salomonischen Urteil ein Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel zwischen Robert Tesche und Maxwell Jemphy zu initiieren?
Ja, das Schnick-Schnack-Schnuck hat sich ja nicht durchgesetzt, deswegen musste die Sportgerichtsbarkeit in meiner Person durch meine Person walten und hat dann auf Tor geurteilt oder das Ganze im Tor stattgegeben. Deswegen, das müssen die Jungs auch lernen, dass man im Training auch mal mit einer Fehlentscheidung klarkommen muss und sich dann weiterhin fokussiert. Ja, sollte nicht passieren, aber passiert einfach, wo Menschen walten, passieren vielleicht auch mal Fehler. Aber in dem Fall, geht um Powerade und geht um ein Stück Kuchen, aber ich glaube, den Jungs ging es darum eher, zu gewinnen oder vor allem nicht zu verlieren, ja, und sich zu belohnen. Und das gefällt mir, dass sie da auch dann den Ehrgeiz haben und auch sich richtig ärgern. Und trotzdem müssen wir das kanalisieren. Und wir im Trainerteam, im Schiedsrichterteam werden da weiter arbeiten und werden diese Dinge natürlich hart besprechen.
Lösen Sie denn die Wetteinsätze mittlerweile auch alle ein? Also ich kann mich noch so ein bisschen an die Anfangszeit erinnern, wo das auch mal so in einem kurzen Kommentar Thema war, dass was ausgemacht wird und dann ist eher so in Vergessenheit gerät.
Ja, da sind sie schon jetzt gut drin, die Jungs. Also da gehe ich davon aus, dass morgen der Kuchen dasteht und das Sportgetränk und auch die Verlierermannschaft ihren Job erledigt. Das war auch eine Lernphase für die Mannschaft. Okay, wenn wir was ausspielen und wenn ich verliere, dann muss ich aber auch Rückgrat zeigen und das erledigen. Spätestens, wenn dann der Trainer mitspielt und der gewinnt und da dann was ausgezahlt werden muss, spätestens dann wurde es pünktlich ausgezahlt.
War der Druck groß, wunderbar. Kommen wir mal so ein bisschen vielleicht zu einem leichten Blick zurück. Wie war denn der Sommer so zwischen... Ja, vielleicht mal eine Woche entspannen, aber gleichzeitig die erste Mannschaft selber in Eigenregie jetzt auch zusammenstellen. Ist ja einiges passiert, auch in den letzten Wochen, was Zugänge und Abgänge angeht.
Ja, wir haben sehr, sehr viel vorgeplant, was die dritte Liga angeht. Da waren wir sehr, sehr weit, haben natürlich auch immer wieder einen Schattenkader für die zweite Liga gehabt, aber das eher nicht wirklich behandelt, weil wir uns darauf konzentriert haben, für die dritte Liga wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Und dann mit einigen Spielern auch schon relativ weit. Da war es natürlich dann noch einfacher, die zu überzeugen von der zweiten Liga. Aber es gab auch Spieler, die haben uns in der dritten Liga schon zugesagt, wurden dann halt belohnt durch den Aufstieg. Und das ist halt auch, was ich auch gesagt habe vorher. Wir wollen mit Jungs zusammenarbeiten, die nicht wegen Geld oder Liga-Zugehörigkeit zu uns kommen, sondern grundsätzlich, weil sie sehen, auch über ihr Netzwerk hören, wie wir Spieler weiterentwickeln können. Und ansonsten war es sehr, sehr viel Videos schauen, sehr, sehr viel Telefonate mit Amir, was ich ja grundsätzlich nicht so gern mag, wenn ich meine freie Zeit habe, mich mit Fußball auseinanderzusetzen. Als Cheftrainer musst du das natürlich und in so einer Phase noch wichtiger, machst du es auch gerne, aber es ist natürlich viel Zeitmanagement, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, es sind in vielen, vielen Calls gewesen. Ich war in sehr, sehr vielen Videocalls, mich mit Spielern und Leuten getroffen. Ja, hast auch, um ehrlich zu sagen, auch eine hohe Absagequote, das auch, wo man sehr, sehr viel investiert. Und aber am Schluss, jeder Spieler, der sich gegen uns entscheidet, wäre eh wahrscheinlich kein Spieler gewesen, mit dem wir hätten optimal arbeiten können. Und deswegen ärgert einen das natürlich, wenn man viel investiert, wenn man sich auch wirklich weit aus dem Fenster lehnt. Und aber wenn sich dann ein Spieler anders entscheidet, dann ist das so, dann muss man das auch akzeptieren und freut sich dann halt umso mehr über die Jungs, die dann zu uns kommen.
Ami hat gestern in dem Interview mit uns erzählt, dass er schon den Eindruck hatte, dass sie vielleicht fast schon ein bisschen, sie und ihre Freundin genervt waren von den vielen Anrufen und das aber in super Zusammenarbeit halt auch war in der Zeit, aber das natürlich total schwierig ist, wenn man auf die Distanz das quasi bespricht, die Spieler bespricht und eben eigentlich auch Freizeit haben will nach gerade so einer anstrengenden Saison. Das ist manchmal eben auch schwierig ist, da diesen Kontakt zu halten, aber dass das eben sehr, sehr gut geklappt hat. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Ja, war jetzt schon so, dass ich, wenn ich keine Zeit hatte, auch nicht ans Telefon gegangen bin. Wenn ich aber die Priorität so setzen habe können, dass ich jetzt einen Call machen kann, dann legst du dir den schon so. Manchmal in frühen Morgenstunden, manchmal in späte Abendstunden. Schaust auch viel Video, wenn die Sonne unter ist oder noch nicht auf ist. Ansonsten habe ich dann schon versucht, meine Prioritäten so zu setzen, wie sie für mich persönlich wichtig sind. Und ich fand das eigentlich, war es okay. Also Amir weiß ja, wie ich ticke.
Er hat es auch eher schmunzelnd gesagt.
Ja. Deswegen, das war mir schon klar. Und es ist auch so, es ist echt ein gutes Zusammenarbeiten. Wenn Amir bei mir anruft und ich gehe jetzt nicht ran, dann ruft er nicht noch viermal an, sondern dann weiß er auch ganz genau, ich rufe ihn zurück, wenn es für mich passt. Und auch so klar, dass ich jetzt nicht drei Tage warten lasse, aber gibt es ja andere auch, die dann nerven, nur noch schreiben und hier und da. Und das war gut. Also wie gesagt, ich konnte abschalten. Natürlich nicht jetzt wie vielleicht andere, die dann mal zwei Wochen gar nichts vom Fußball hören, aber ich habe das, glaube ich, ganz gut unter den Hut gebracht und ich glaube auch, dass wir da sehr vernünftig gearbeitet haben.
Ohne dass wir zu sehen, die Privatsphäre eindringen, was macht Tobias Schweinsteiger, wenn er abschaltet? Geht es dann irgendwie selber Sport machen oder einfach chillen? Oder nee. Was ist der Plan?
Also selber Sport machen, eigentlich nicht. Aber ein Benefizfußballspiel gespielt, das habe ich aber auch noch vier Tage später gemerkt. Ansonsten, ich versuche einfach die Zeit mit meiner Familie zu genießen, ein bisschen abzuschalten, mich einfach auch mal in den Badesee zu legen und das einfach auch zu genießen. Mein Bruder besucht, mal die Berge gefahren, ein paar Tage, aber gar nichts so Spektakuläres. Also mir reicht das eigentlich, wenn ich zu Hause in meinen Bergen bin.
Ja, soll man ja ganz gut können in der Badesee, auf jeden Fall, wenn man sich an die Kulisse da erinnert.
Ja, und dann haben Sie einen Kader zusammengestellt, der schon aktuell relativ groß ist. Also 10 Neuzugänge und auch noch einige alte, bekannte Gesichter geblieben.
Ja, grundsätzlich, glaube ich, haben wir einen Kader, der jetzt in der Breite und in der Qualität dem entspricht, was wir uns vorstellen. Wir haben ganz klar einen Fokus, mit welchen Spielern wir arbeiten wollen, auf welche Spieler wir uns konzentriert haben. Das Thema haben wir ja schon auch frühzeitig auch besprochen. Ich glaube, da wurde jetzt auch schon medial genügend drüber gesprochen. Im Endeffekt, die Verletzung von Timo Bermann hat uns ein bisschen ein Loch reingerissen auf der Position. Da macht es Pat Chato jetzt ganz gut in der Vorbereitung. Trotzdem glaube ich, dass wir da noch definitiv jemand brauchen. Auf der Abgabenseite ist natürlich jetzt nicht so viel passiert. Gibt natürlich auch Spieler, die auch wenig Einsatzchancen haben, aber halt dann lieber hier bleiben. Ja, das muss man auch akzeptieren. Das ist dann auch so, das gibt es im Fußball. Kann man nicht jeden dann auch bedienen. Das ist auch im Fußball so. Und aufgrund dessen sind wir jetzt eigentlich so mit den Planungen, was so das innere Mittelfeld angeht, was die Offensive angeht, sehr zufrieden. Im Abwehrbereich, wie angesprochen, werden wir noch was machen müssen aufgrund der Verletzung von Timo. Torhüterposition sind wir gut besetzt, deswegen sind wir da relativ weit. Der schaut auf dem Papier, klar, stand, wer alles Vertrag hat, relativ breit aus. Wenn man dann genau schaut, mit welchen Spielern wir grundsätzlich planen wollen, ist das eine gute Kadergröße von jetzt 18, 19 Spielern. Wenn noch einer dazukommt, sind es dann 20 und dann bist du eigentlich da, wo wir hin wollten.
Muss denn zwingend jetzt noch bis zum ersten Spiel jemand dazukommen oder ist es wahrscheinlich jetzt eher so, dass es gar nicht mehr hinhaut und dann lieber mal die Zeit halt nutzt, um hinterher dann vielleicht noch den besseren Deal zu machen?
Ja, es ist nicht zwingend, dass vor dem ersten Spiel einer kommen muss. Schlussendlich muss der Spieler vom Charakter her zu uns passen und muss von der Qualität zu uns passen und muss auch im Rollenverständnis in diese Mannschaft passen, in sein Positionsprofil passen. Wir haben mit Max und Niki zwei, die das sehr, sehr gut machen, wo wir wirklich auch bei Max jetzt den nächsten Schritt sehen, wo wir bei Niklas den nächsten Schritt sehen. Pat und Eid sind da ein bisschen hinten dran. Pat macht das, wie gerade gesagt, im Moment ganz ordentlich auf der linken Innenverteidigerposition. Für Eid ist der Sprung wahrscheinlich U19 auf zweite Liga zu groß. Ja, da haben wir auch versucht, eine Lösung zu finden. Das ist bis jetzt noch nicht eingetreten. Aber wir werden dann schon versuchen, hinter Max noch einen Verteidiger zu kriegen, der dann den beiden Druck machen kann, ja, der aber auch die Qualität hat, wenn man was ist, zu spielen, vielleicht in anderen Grundordnung zu spielen, der, auch wenn Eule irgendwann zurückkommt, das muss man auch bedenken, wird es dann auch wieder ein bisschen im Rollenverständnis anders sein können, wenn er wieder an die Foren kommt, die er jetzt am Schluss hatte. Ja, und dann musst du ein genaues Spielerprofil finden, was dir aktuell hilft, was aber auch in Zukunft vielleicht in einer anderen Rolle dir auch helfen kann. Und das ist gar nicht so leicht. Ja, dann müssen wir noch auf unser Budget schauen. Und aber ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Wir haben schon ein paar gefunden, muss man schon sagen. Da war dann das Budget wahrscheinlich zu klein. Das sind aber dann auch wiederum nicht die, dann, die wir unbedingt dann brauchen. Und deswegen werden wir weitersuchen und werden bestimmt noch was finden.
Wie ist es denn mit dem Niklas Wiemann jetzt gerade schon angesprochen, der jetzt ja auch in den Mannschaftsrat gekommen ist? War jetzt für uns eine Geschichte als Außenstehende durchaus ein bisschen überraschend. Also ist ein halbes Jahr da, galt so ein bisschen als, mal gucken, ob er eigentlich aus dieser Backup-Rolle rauskommt. Jetzt passiert das gerade aufgrund verschiedener Faktoren. Und jetzt wächst er da auch im Team intern so weiter nach oben, auch wenn man gerade von draußen raufguckt. Das ist ja schon ein wahnsinniger Prozess, den der Junge gerade da durchläuft.
Ja, man muss ja sagen, er war in Rödinghausen ein klarer Führungsspieler, war da so das Herzstück der Mannschaft, hat da viel auf der Sechs gespielt, hat dann, was wieder Rollenverständnis angeht, sich bei uns natürlich als Neuzugang im Winter hinten angestellt, hat sich das alles angeschaut, hat versucht zu adaptieren, hat die Intensität dann auch irgendwann adaptieren können und hat dann am Schluss schon gezeigt, wenn er gebraucht wurde, dass er nicht nur spielen kann, sondern auch eine Führung übernehmen kann auf dem Feld. Das, was er intus hatte, was wir in Rödinghausen schon gesehen haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Mannschaftsratswahl ist ja völlig unabhängig davon, ob du jetzt Stammspieler, ob du Führungsspieler, ob du, alt-jung bist. Da geht es eigentlich darum, wem vertraue ich als Spieler, also rein der Spieler, wem vertraue ich an, meine Interessen dem Trainer gegenüber zu vertreten. Und das ist was, was Niklas sich erarbeitet hat. In Punkten Kommunikation, in puncto vielleicht auch Rollenverständnis, dass Jungs sehen, hey, der entwickelt sich da und kann sich trotzdem als Teamplayer etablieren und sie vertrauen ihm Sachen an. Das kommt ja nicht von irgendwo, das ist, glaube ich, auch bei ihm eine gute Erziehung, auch viel mitgemacht schon, trotz junger Jahre, wenn man sich das seine ganze Karriere mal oder seine Vita mal durch den Kopf gehen lässt. Ja, und deswegen war es nicht ganz überraschend, dass er reingewählt wurde. Im Endeffekt, klar, für die, die so außenstehend sind, ist das überraschend. Aber wenn man rein den Teamprozess sieht, hat man da schon auch eine Entwicklung gesehen, ja.
Neben ihm sind jetzt Baschkim Aydini noch im Mannschaftsrat, Maxwell Jemfi haben wir schon genannt, Timo Beermann natürlich als Kapitän und Robert Hesche. Sie hatten auch einen Coaches-Pick quasi. Wollen Sie verraten, wer von den Spielern das ist?
Einer von den fünf.
Gut, aber auf jeden Fall haben Sie auch einen ausgesucht, der Rest wurde von der Mannschaft gewählt und Sie haben auch den Kapitän bestimmt, Timo Beermann. Es ist ganz klar, Sie haben es vorher schon gesagt, das ist mein Kapitän. Da ist auch was zusammengewachsen, glaube ich, in der vergangenen Saison, das kann man so sagen, in der Kommunikation zwischen ihnen beiden. Aber auch innerhalb der Mannschaft ist es ganz logisch, dass er sozusagen der Kapitän dieser Mannschaft jetzt ist. Trotzdem auf ihn zu bauen und ihn zum Kapitän jetzt auch zu machen mit einer Verletzung, die ihn wahrscheinlich mehrere Monate noch außer Gefecht setzt, haben Sie da noch mal erst überlegen müssen oder war das für Sie auch völlig klar?
Nee, das war für mich völlig klar. Timo ist der Kopf dieser Mannschaft. Timo hat extremes Auge für das Ganze drumherum. Also wenn man ihn beobachtet, er weiß über alles Bescheid, was in der Kabine abgeht. Er ist extrem vorbildlich, was auf dem Platz, um den Platz passiert. Ich glaube, allein wenn man sich nach dem Training anschaut, wenn es um Bälle suchen in dieser wirklich wilden Hecke ist, ohne ein Schimpfwort zu sagen, wo du wirklich stundenlang suchen musst, um diese Bälle zu finden, ist Timo der Erste, der da reingeht, der am längsten schaut, der am genauesten schaut. Das ist einfach ein Vorbild in allem, was er tut. Also ein Vorbild, in dem wir diesen Sport lebt, aber auch ein Vorbild an Kommunikation, an Leistung sowieso. Und auch, das muss man auch sagen, ein Vorbild, dann auch mal irgendwo ein Auge zuzudrücken und locker zu sein. Es gibt ja auch viele, die dann verbissen sind. Und Timo hat extrem viel Spaß an der Aufgabe hier in Osnabrück. Das klar, auch mit diesen zwei Verletzungen merkt man ihm das an und das war letztes Jahr, glaube ich, schon auch wichtig für ihn, dass er Kapitän oder dass ihm diese Verantwortung auch übertragen wurde, weil ich glaube, dass das ja in sich schlummern hat oder gehabt hat. Ich kannte ihn vorher nicht, ich kannte ihn nur in der Zeit und da war für mich schon klar, das ist halt einer, der das alles verinnerlicht und er ist einfach das Gesicht dieser Mannschaft. Und, so wie es Marc die letzten Jahre war, ist es Timo, da führt er keinen Weg dran vorbei.
Gerade fällt auf, wie oft er da ist. Ne? Obwohl er verletzt ist, guckt er super oft beim Training zu, beim Trainingslager in Ankommen mit. Das ist ja dann auch was, wo also man spürt so ja das Bedürfnis, auch dann trotzdem halt nach wie vor alles mitzukriegen und sich auf keinen Fall von diesem Team, von der Kabine irgendwie abkoppeln zu lassen.
Ja, man merkt, klar, auf der einen Seite will Sebi auch die ganze Reha steuern. Sebi Schwermann, das ist auch richtig, weil ich glaube, dass wir da was rausholen können und ihn früher schon in eine Verfassung wieder kriegen, in der er vielleicht nicht spielen kann früher, aber früher wieder in Topform ist. Auf der anderen Seite ist das, was wir halt einfach schaffen wollten, eine Kultur, dass die Jungs gerne an die Illushöhe kommen. Dass die Jungs gerne zum Training kommen, nicht nur aufgrund der Trainingsinhalte, sondern auch dessen, dass sie mit den Jungs zusammenarbeiten wollen, dass sie mit dem Staff, mit dem Trainerteam gut auskommen, dass wir auch eine gewisse Lockerheit, Freude an der Arbeit auch vermitteln und vorleben. Und trotzdem diese Expertise mit reinbringen. Und dann merken die Jungs, okay, die bringen uns auch weiter wegen ihrer Expertise, aber hey, die haben voll Bock mit uns zu arbeiten. Ja, und das müssen wir ausstrahlen. Das ist das, was wir als Vorbild immer bringen müssen. Und das ist auch bei Timo jetzt, glaube ich, auch ein Grund. Er ist einfach gern da. Er ist einfach gern im Kreise dieser Leute, ob sie Spieler sind, ob es der Staff ist. Und klar, dazu die Expertise dann von Sebi. Deswegen, wir freuen uns, dass er immer da ist, weil, wie gesagt, er hat auch immer mal einen lockeren Spruch drauf und auf der anderen Seite ist für ihn auch toll, dass er immer die Jungs sieht.
Sie haben gerade gesagt, wir wollen eine Umgebung schaffen, in der die Jungs gerne sind, aber in der sie dann auch gerne sind. Und diese Umgebung, so haben wir es ja im letzten Jahr gehört, hat auch ein bisschen ordentlich zu sein. Hat sich denn da was grundlegend jetzt auch verbessert? Haben Sie auch da einen Entwicklungsschritt wahrgenommen? Oder müssen Sie jetzt bei 10 Neuzugängen einiges nochmal wieder von vorne anfangen?
Nein, also die wussten schon Bescheid, auf was ich Wert lege. Das ist ja auch ein Teil dieser Gespräche, die ich mit den Spielern vorher führe. Was haben wir für eine Kultur in der Mannschaft? Auf was legen wir Wert? Also was stehen wir als VfL Osnabrück? Für welche Werte stehen wir? Trotzdem ist es so, dass man immer wieder mal feinjustieren muss. Das ist schon so. Und deswegen kann man auch mal, könnte sein, dass man auch mal, wenn man ein Turnier verliert, die Küche komplett bohnen muss. Also das kann auch vorkommen.
Wie ist es denn eigentlich so mit der Achse der Mannschaft? Steht die schon oder kann da noch ganz viel gerade passieren? Wenn man mal so ein bisschen Richtung Startelf guckt am Samstag.
Passieren kann immer was. auch über eine Saison hinweg, weil du immer Entwicklungen von einzelnen Spielern nicht direkt vorhersehen kannst. Natürlich gewisse Entwicklungen vielleicht sehen kannst und auch ein bisschen unterstützen kannst. Trotzdem, ja, wird es immer ein Mix sein, aus, dass wir vor allem am Anfang eine Mannschaft aufs Feld bringen, die stabil in der Struktur ist. Das heißt, die Jungs, die halt schon das jetzt ein Dreivierteljahr auch mitgemacht haben, in welche Struktur wir Fußball spielen und trotzdem gepaart mit der Qualität, die die Neuen auch mitgebracht haben. Und da müssen wir schauen, dass wir da einen guten Mix finden, weil ich glaube, dass sich das dann ergänzen kann und dass wir auch so in der Struktur die neuen Spieler auch weiterhin entwickeln können. Man merkt schon jetzt so nach 5 Wochen, dass so die meisten Rädchen schon ineinander greifen, aber trotzdem sieht man noch viele Sachen, wo du merkst, okay, da ist die Abstimmung noch nicht so da. Der eine Spieler hat jetzt den und den Teil adaptiert, einer hinkt dann noch ein bisschen her, dann führt der andere das wieder adaptiert. So, und da ist immer noch die Findungsphase, das wird auch sicherlich noch ein paar Wochen dauern, davon gehe ich aus. Und deswegen werden wir schon eine Mannschaft aufs Feld stecken, die schon auch Struktur vom letzten Jahr mitnimmt.
Sind Sie da eigentlich jemand, der sehr geduldig ist in diesem Prozess? Oder ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wir wissen das, auch etwas, was Sie sich immer wieder, manchmal wieder verinnerlichen müssen?
Nee, in gewissen Sachen bin ich geduldig, die wirklich als Mannschaftsthema sind, weil das länger dauert. Individualprozesse, die ich zum Glück ja kenne als Einzelsportler oder auch als Fußballspieler auch, die du eigentlich steuern kannst, da drücke ich schon aufs Pedal. Wenn ich dann merke, Spieler schludern bei dem einen oder anderen Thema, da habe ich dann keine Geduld. Wenn ich aber sehe, Spieler arbeiten an den Themen, dann bin ich geduldig, weil es nicht immer geht, dass dann alle diese gleichen Steps machen können. Und diesen Mix gibt es zu finden. Ja, und dann, wie gesagt, da ist auch bei einzelnen Themen, bei einzelner Spieler, wenn du irgendetwas dann schon zum 100. Mal sagst und der Spieler macht es immer noch nicht, dann wird es auch mal ein bisschen lauter. Dann wird es auch nochmal im Einzelgespräch erklärt und da müssen wir dran arbeiten, müssen wir hartnäckig bleiben, weil das ist halt im Fußball dann auch so, da waren nicht die Spieler auch immer davor, oben oder ab der 2. Liga ist die Luft von der Qualität her so eng, so dünn, dass du halt deine Stärken werden dann irgendwann gematcht und wenn du dann die anderen Sachen nicht weiterentwickelst, wirst du einfach überholt. So, das ist dann das Geschäft. Und da will ich auch die Spieler dann immer ein bisschen in die Pflicht nehmen, aber sie auch unterstützen, dass sie diese Steps dann auch gehen. Und das ist immer so ein Mix aus, ja, geduldig sein in gewissen Themen, aber Sachen, die einfacher zu beeinflussen sind, die müssen wir dann auch 100%ig fokussiert machen und dann ist die Geduld vielleicht kürzer.
Für eine stabile Struktur wäre die Frage auch interessant, wer eigentlich im Tor steht. Steht die Entscheidung schon?
Wer weiß. Kann sein, dass sie schon seit Wochen steht, kann sein, dass sie noch nicht steht. Werden wir am Samstag sehen, ich glaube. Grundsätzlich ist es so, dass meine Spieler das ja immer als erstes erfahren. Und wir haben 2 richtig gute Torhüter mit Lennart und mit Pippo. Wir haben mit Luca einen, der sich wirklich richtig gut entwickelt hat. Daniel hat gerade ein bisschen zu knabbern an dem Tempo, dass die anderen vorne gehen. Das muss man wirklich sagen. Deswegen, wir haben eine echt gute Torwartgruppe. Das merkt man auch im Training und genau, dann werden wir im Trainerteam die Entscheidung treffen, wer am Samstag im Tor steht und bis dahin muss ich euch leider noch ein bisschen Nebel stochern lassen.
Ist ja für uns auch manchmal spannend, auch mal ein bisschen zu spekulieren und auch wir untereinander haben ja auch unterschiedliche Meinungen, auch wenn es zum Beispiel darum geht, wer denn vielleicht auch dann die Mannschaft als Kapitän in Abwesenheit von Timo Beermann aufs Feld führt. Da werden Sie wahrscheinlich auch jetzt noch nichts sagen dazu.
Einer von den anderen 4 aus dem Mannschaftsrat. Aber da ist auch so, ich glaube, das Thema ist medial halt oft interessanter, als es für meine Spieler ist. Für den, der es dann machen darf, ist es eine Ehre. Auch ein Stück Verantwortung und den anderen 10 ist es wahrscheinlich dann egal, wer die Mannschaft aufs Feld führt, weil grundsätzlich sehen sie nicht den Kapitän und der muss alles regeln, sondern grundsätzlich geht es darum, dass jeder Spieler Verantwortung übernimmt. Ja, der eine macht das mehr übers Sprechen, der andere über seine spielerische Leistung, der andere macht das über seinen Einsatzwillen. Jeder in seinem Bereich Verantwortung übernimmt, im Optimalfall habe ich 10 Spieler oder 11 Spieler, die viel kommunizieren, 11 Spieler, die marschieren können, 11 Spieler, die kicken können. Das wird aber jetzt nicht geben. Und einer wird dann die Mannschaft aufs Feld führen. Grundsätzlich erwarte ich schon von meinen Führungsspielern, es sind dann mehr als nur der Kapitän am Feld, dass sie diese Verantwortung übernehmen und auch sie auch immer wieder mal für mich auch zu erreichen sind. Und da ist dann egal, ob es einer von den dreien hinten ist oder Robby. Mhm. Weil bleiben nur noch die vier.
Aber eins ist auch klar, Sie haben da bestimmte Entscheidungen vermutlich schon getroffen, die Sie uns jetzt nicht sagen. Ist denn für Sie schon seit einer längeren Zeit, steht es auch schon fest, das werden meine 11 sein, die da auflaufen? Haben Sie jetzt noch irgendwie, überlegen Sie noch bei ein, zwei Positionen? Wie muss man sich so einen Prozess vorstellen, um so eine Startelf für das erste Spiel in der zweiten Bundesliga zusammenzustellen?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!